DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit Matthias Klaus. Warte mal, direkt zu Anfang ein Geständnis. Ich liebe Mobilität. Sich selbstständig bewegen zu können, überall hinzukommen, wo man möchte, das ist für mich essentiell. Seit ich mit 12 Jahren an der Blindenschule in Marburg mein erstes Mobilitätstraining hatte. Damals gab es als Hilfsmittel eigentlich nur den Blindenstock. Und der war in Deutschland auch noch ziemlich neu. Es gab ein paar Ampeln mit Akustik, doch man hat uns damals beigebracht, eigentlich Kreuzungen auch ohne akustische Signale überqueren zu können. Leitsysteme waren extrem selten und natürlich konnte man auch Siri nicht fragen, wo bin ich gerade? Das ist, wie bekannt, inzwischen alles ganz anders und darum soll es heute gehen. Mobilität im öffentlichen Raum und aktuelle Technik. Was ist möglich, was gibt es schon und welche Dinge, die eigentlich schon umsetzbar wären, brauchen wir wieder viel zu lange. Dazu spreche ich mit Gerhard Renzel. Der hat sein Berufsleben mit IT verbracht und ist jetzt im Unruhestand engagiert für DVBS und DBSV zum Thema neue Mobilitätslösungen für blinde und sehbehinderte Menschen. Schönen guten Tag, Gerhard.
Guten Tag, Matthias.
Erstmal die Frage, warum interessiert dich dieses Thema überhaupt?
Das Thema interessiert mich genau aus den Gründen, die auch gerade schon von dir gesagt wurden. Ich bin natürlich, also du sagtest ja schon, dass ich im Unruhestand bin und die Mobilität war auch in meinem ganzen Leben immer ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um unabhängig zu sein und auch eben halt freizügig mich bewegen zu können. Und aus diesem Grund habe ich natürlich großes Interesse daran, dass wir die Werkzeuge für die Mobilität in heutiger Zeit diese Mobilität auch zeitgerecht zu gestalten.
Du hast, habe ich in irgendeinem Zeitungsartikel gelesen, einen Hund oder hattest mal einen Hund. Du bist aber wahrscheinlich auch Stockläufer, ne?
Ja, ich bin vollblind. Ich habe RP und hatte in besten Zeiten einen Sehrest von gut einem Siebtel und bin seit gut 20 Jahren vollblind, schwarzblind. Überhaupt keine Lichtwahrnehmung mehr. Ich habe natürlich alle Mobilitätsmöglichkeiten und Werkzeuge ausprobiert, somit auch mit 3 blinden Führhunden, nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Und der blinden Führhund ist neben einer sehenden Begleitung einfach das beste Hilfsmittel, was man im Verkehr benutzen kann, neben dem Langstock natürlich. Und das ist einfach nicht immer weiter möglich. Ich habe zurzeit jetzt keinen Führhund mehr. Und aus verschiedenen Gründen, aber die brauchen wir jetzt ja nicht im Detail besprechen. Ich kann nur die Leute beglückwünschen, die einen Führhund haben.
Wir haben ja den Langstock. Ich selber bin auch vollblind und Langstocknutzer seit eben jenem berühmten Mobilitätstraining mit 12. Ich war da wirklich ziemlich früh. Das war, glaube ich, das 2. Jahr in Marburg, wo es das überhaupt gab. Ich habe es sehr genossen und ich bin heute mit dem Stock unterwegs. Allerdings ist es ja inzwischen so, es gibt ja neben dem Stock immer wieder Versuche, andere Möglichkeiten der Orientierung zu schaffen. Was hat sich denn in den letzten Jahren getan? Wir müssen ja heute nicht mehr Straßenkreuzungen, die Verkehrsphasen so lernen, dass wir ungefährdet rübergehen können, indem wir lernen, wo welches Auto wann kommt und dann einfach mal loslaufen. Da gibt's ja inzwischen viel mehr. Wie ist das denn in den letzten Jahren gewesen, die Entwicklung? Was gibt es denn technisch momentan?
Die Entwicklung war natürlich sehr mühsam in den letzten Jahren. Die hat sich wirklich zum Positiven immer weiterentwickelt. Aber nicht nur jetzt mit elektronischer Ergänzung, sondern auch mit taktiler Ergänzung im Straßenraum. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht näher auch ausführen. Die ganze Leitlinientechnik über den Langstock, die ist auch erstmal notwendig, um jetzt die modernen oder zeitgerechten Möglichkeiten, die jetzt als Ergänzungshilfsmittel dazukommen können, überhaupt benutzen zu können. Wenn man das gut miteinander verknüpft, mit einem guten Mobilitätstraining und mit entsprechender Langstocktechnik, ist es eigentlich eine sehr gute und brauchbare Umgebung, die wir jetzt im Augenblick haben. Aber wir haben natürlich im Vergleich zu früher auch ganz andere Herausforderungen im Verkehr, Wir haben halt unsere viel geliebten Elektroautos, wir haben andere Geräuschumgebungen, die uns natürlich auch vielfältig sehr durcheinander bringen und es uns schwer machen, uns an bestimmten Stellen gefahrlos zu orientieren und vorzubewegen.
Ich bin heute ja auch froh, dass es akustische Ampeln gibt, denn der Verkehr hat sich ja vervielfacht seitdem und wahrscheinlich würden Mobilitätstrainer auch nicht mehr sagen, ach, Ampelakustik brauchen wir einfach nicht, wir kommen so klar. Das, denke ich, hat sich inzwischen auch überholt, weil der Straßenverkehr wirklich gefährlicher geworden ist. Aber neben akustischen Ampeln gibt es ja auch andere Dinge, die im weitesten Sinne mit Elektronik zu tun haben. Smarte Mobilität, was können wir denn uns unter dem Stichwort vorstellen? Von dem hört man ja in den letzten Jahren immer öfter.
Das erkläre ich gerne. Wir müssen aber noch mal eben kurz eine kleine Ergänzung zu den Ampeln einfügen. Die Ampeln haben natürlich den großen Vorteil, den wir ja alle kennen, mit Auffinde- und Freigabesignal. Aber es gibt natürlich auch die gewissen Probleme. Den Anliegern ist es zu laut, den Blinden ist es zu leise. Und diese Schwierigkeiten haben wir ja immer wieder. Und die werden sich auch so ohne weiteres nicht beseitigen lassen, wenn wir bei der früheren Technik ohne smarte Mobilitätswerkzeuge jetzt geblieben wären. Und darum steckt jetzt in dieser smarten Mobilitätslösung, die ja jetzt nicht nur mit Ampeln zu verwenden ist, doch sehr viel mehr, dass man eine bedarfsorientierte Steuerung machen kann über unser neues Werkzeug, Smartphone oder Handsender oder irgendein externes Gerät, welches man mit sich führt, man eben halt digitale Signale beziehungsweise Befehle ausführen kann, so dass einem das einfach noch komfortabler im Straßenverkehr angezeigt wird. Und es wird keiner von den Anliegern oder auch andere Mitmenschen durch unsere Signaltechnik gestört.
Wenn man das richtig anwendet, ist es dann so, dass die Ampel wirklich nur zu hören ist, wenn ich komme? Oder wird die dann lauter?
Es ist so, wir haben ja in unserer entsprechenden DIN-Norm genau festgelegt, wie die Ampel zu ticken und zu piepen hat. Und das ist ja so geregelt, dass man diese Signalisierung nur 4,50 Meter um den Ampelmast hören sollte. Und das ist auch kein Problem, das wird gemacht. Aber wir müssen ja eigentlich mehr haben. Wir müssen ja die Ampel so laut haben, dass wir auch uns auf die Umgebungsgeräusche, die wir früher nicht in dem Umfang hatten, gut wahrnehmen können. Und darum gibt es jetzt die Technik, dass wenn wir uns nähern, dieser Ampel wird sie lauter gestellt oder kann auch über diese Technik, das ist noch nicht jetzt umgesetzt worden oder ist in Forschung, da können auch andere Informationen dann weitergegeben werden. Einmal an der Ampel, dass Sprachausgaben, also Sprachsignale auch an der Ampel wiedergegeben werden könnten und die natürlich auch dann auf dem Smartphone oder dem Gerät, was man mit sich führt, dargestellt werden können.
Was wäre das zum Beispiel?
Wir haben ja das Problem an den Ampeln, das wirst du ja als Stockgänger auch sehr gut nachvollziehen können. Du hast ja wahrscheinlich dieselben Probleme, wenn wir durch Großstädte laufen, an viel begangenen Kreuzungen, erleben wir es immer wieder, dass jetzt Menschen schon an der Ampel stehen, dass da stehen da auch noch andere Dinge rum, wie Radfahrer und wenn Radwege mit Fußgängerwegen kombiniert sind und da gibt es ja die tollsten Dinge. Und man muss ja nun, wenn es eine Bedarfsampel ist, eben den Mast erreichen und muss an dem Taster eine Taste drücken. Und das ist erstmal schon mal ziemlich schwierig, dann da ranzukommen. Und es ist auch dann halt ein Problem wegen der Sauberkeit oder auch wegen der Dinge, die einem so im Alltag erleben. Ich habe es in Großstädten auch häufig schon erlebt, dann fasst man an diesen Taster und der ist dann total verdreckt. Und man hat auch Taster, wo jetzt taktile Anzeige sich oben befindet, die ist dann auch verdreckt oder man hat dann also große Probleme. Und dadurch kann natürlich jetzt diese man könnte das Anfordern der Grünphase, könnte man, das ist in Deutschland überhaupt noch nicht erlaubt, könnte man über diese Technik auch auslösen mit einem Quittiersignal, das sagt, dass einem das Gerät dann sagt, oder die Ampel sagt, Grünsignal ausgelöst oder Anforderung ausgelöst. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik und da sind wir noch nicht, aber das würde die Technik hergeben. Aber das ist nicht nur die, wir wollen uns nicht so viel über die Ampel loslassen, es gibt ja viele andere Punkte, die jetzt gerade über diese Technik dann jetzt schon umgesetzt sind.
Okay, dann gehen wir doch mal zu anderen Beispielen. Was kann ich denn mit dieser Smart-Mobilität, die ich ja, wie das vielleicht funktioniert, können wir gleich noch klären, mit meinem Smartphone auslöse oder mit eben einem Handsender. Es gibt ja beide Möglichkeiten. Was kann ich denn noch alles hörbar machen in der Stadt?
Ja, wir können natürlich das große Stichwort Auffindepunkte hier einfließen lassen. Auffindepunkte kennen wir alle, an Hauseingängen, auf Plätzen, an irgendwelchen Punkten, die wir halt finden müssen. Das können Aufzugtüren sein, das können beginnende Rolltreppen sein, das kann also alles sein. Das kann ein Eingang von einem Laden sein. Es können dann weiterhin Punkte sein, die wir, wenn wir beim Verkehr bleiben, die Baustellen sein. Die Baustellen schmerzen uns ja ganz stark im Verkehr, weil sich die Baustellen gerade in jetziger Zeit verändern sich ständig und kommen auch ständig neu und werden wieder abgeräumt. Also wir werden durch die Vielzahl der Baustellen doch sehr in unserer sicheren Verkehrsführung praktisch eingeengt. Und da ist diese Technik auch sehr gut anwendbar, dass man eben den Beginn einer Baustelle, auch in der Baustelle und auch das Ende der Baustelle dann über akustische Signale anzeigen kann. Dann aber nur dann, wenn jetzt der Nutzer dieser Technik kommt. Es ist nicht jetzt wie bei der Standardampel, dass da dauernd das Signal dann ausgesendet wird und eben halt von jedermann zu hören ist. Das geht dann nur, wenn wir mit dieser Technik jetzt mit unserem Endgerät, sei es ein Smartphone oder ein Handsender, an diese Baustelle herantreten und dann wird das Signal gegeben und wir können akustisch orten, wo jetzt der Beginn dieser Baustelle für uns da ist und wo wir uns darauf zubewegen müssen.
Ich weiß ja nicht, wo die Baustelle ist. Also wann muss ich meinen Handsender aktivieren oder wann muss ich mein Smartphone aktivieren? Funktioniert das von selbst? Muss ich gar nichts machen? Ich laufe einfach durch die Stadt und die Baustelle sagt, hallo, hier bin ich?
So ist es. Das ist ein Grundsatzgedanke bei dieser Technik, dass man diese Technik nicht noch bedienen muss, während man sich in Stresssituationen im Verkehr befindet. So, dass diese Technik im Hintergrund auf dem Endgerät, nenne ich es jetzt mal einfach, es braucht kein Smartphone sein, mitläuft. Ich stecke das zu Hause in meine Tasche, gehe los und wenn ich dann eben halt über eine Ampel oder zu einer Baustelle komme, dann wird das für mich notwendige Signal dann ausgelöst und ich möchte in keinem Fall im Verkehr irgendwelche Bedienvorgänge an der Software für diese Lösung selber machen müssen, weil ich eben halt doch sehr ausgelastet bin in der reinen Orientierung, in der Handhabung der ganzen Mobilitätstechnik. Der Langstock ist einfach das Wichtigste und wenn ich den bediene, dann möchte ich da nichts anderes mehr tun.
Wir haben Auffindepunkte, wir haben zum Beispiel Baustellen. Was kann denn mein Smartphone, mein Handsender, je nachdem, was ich dabei habe, denn noch auslösen in der Stadt?
Ja, wir haben auch die Möglichkeit, diese Technik im öffentlichen Nah- und Fernverkehr einzusetzen. Da gibt es auch schon Lösungen. Und da haben wir nach dem ähnlichen Prinzip wieder die Möglichkeit, punktuell an Fahrzeugen im ÖPNV oder auch bei der Bahn die Sachen so uns anzufordern, wie wir sie wirklich brauchen. Wenn wir beim ÖPNV bleiben, da haben wir ja auch schon, wie in allen Bereichen, jahrelange Forschungsarbeit hinter uns. Und wir haben gerade jetzt im ÖPNV, im Bus- und Bahnverkehr, schon die Möglichkeit, durch entsprechende Systeme in den Verkehrsleitsystemen der ÖPNV-Betreiber jetzt doch Ergänzungen für uns zu erleben, die uns das Benutzen des ÖPNV oder der Fahrzeuge sehr einfach machen. Da gibt es auch schon mehrere Anbieter am Markt, unter anderem auch in Berlin. Wenn man jetzt diesen Stand beobachtet, kann man doch wirklich schon mal etwas Hoffnung haben, dass es jetzt doch wirklich zu guten Lösungen auch in großen Verkehrsumgebungen kommt.
Gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail. Was kann denn so ein öffentliches Fahrzeug dann, wenn ich mich ihm nähere?
Ja, es ist ja so, dass wir immer uns entscheiden müssen oder auswählen können, wie kommen wir an unsere Fahrgastinformation. Wir möchten natürlich genau, wie jeder andere auch, wissen, wann fährt der Bus oder wann fährt die Bahn, wann fährt sie ab und wann kommt sie und wo kann ich einsteigen und ist das überhaupt die richtige Bahn? Und das ist heute möglich. Wir haben eben durch dieses System die Möglichkeiten, unsere Fahrrouten, die wir dann machen wollen, schon mal vorzugeben. Ich will von A nach B. Und die App, die jetzt das Ganze bedient, ist natürlich verbunden mit dem Gesamtsystem. Und es ist so, dass jetzt, wenn das Fahrzeug kommt, dann bekomme ich auf dem Endgerät einen taktilen oder auch einen akustischen Hinweis, mein Fahrzeug kommt. Also Bus fährt ein oder Bahn fährt ein oder irgend sowas, was ja auch parallel in verschiedenen schienengebundenen Bereichen auch an der Haltestelle angesagt wird. Aber für uns kommt es dann nochmal auch auf diesem Weg, auch variabel, weil wir ja nicht überall jetzt diesen Komfort haben und eben halt auch gerade im Außenbereich von Großstädten, da ist das ja längst nicht mehr so gegeben, auf dem Lande sozusagen. Und da bekomme ich dann die Mitteilung vom Fahrzeug, jetzt fährt das Fahrzeug ein, dann kann ich einen sogenannten Mitfahrwunsch auslösen. Das heißt, der Fahrer bekommt eine Nachricht, dass jemand mitfahren möchte, der beeinträchtigt ist. Das braucht nicht jetzt unbedingt ein Blinder oder ein Sehbehinderter sein, das kann auch ein Rollstuhlfahrer sein, wenn er das System benutzt. Dann, in dem Moment, wo jetzt dieser Mitfahrwunsch ausgelöst wird, wird auch gleichzeitig ein Auffindesignal an der Einstiegstür oder an den Einstiegstüren aktiv geschaltet, sodass man dann am Fahrzeug vorbeigehen kann oder auf das Fahrzeug zugehen kann und somit auch sehr leicht dann eben den Einstieg findet. Das ist darum so unbedingt wichtig, weil wir gerade beim Busverkehr das Problem haben, dass wir oftmals Gelenkbusse in Reihe stehen haben. Das in Großstädten ist das ja sehr gut zu erleben. Und wenn drei Gelenkbusse hintereinander stehen und ich muss den hinteren Lenkbus benutzen, dann bekomme ich da ohne so ein System gar nichts von mit. Und wenn es denn so wäre, dann müsste ich erstmal an den beiden anderen Bussen vorbei, mich durch die Menschenmenge wühlen und bis dahin wäre der Bus nämlich schon dreimal weg, weil der, wenn der mit seinem Einstiegs- und Ausgangsvorgang zu Ende ist, dann fährt der Fahrer einfach weiter. Und das bekomme ich nicht mit. Und dann stehe ich an der Haltestelle und mein Bus ist weg. Und beim schienengebundenen Fahrzeug ist das natürlich ganz anders. Die können vorziehen oder können stehen dahinter, die fahren dann nicht weg. Und das ist ein Problem. Das haben wir ganz verstärkt im ländlichen Bereich. Da kommt sowas ständig vor. Und das ist jetzt über diese Systeme, die wir da haben, sehr gut gelöst.
Jetzt frage ich mich als derjenige, der diesen Podcast hier anhört, nun sag doch mal, was ich denn brauche für mich zu Hause, damit ich diese ganzen tollen Funktionen nutzen kann. Welche Smartphone-App muss ich mir denn laden oder wo kriege ich denn so einen Handsender, wenn es in meiner Stadt diese Funktionen gibt?
Jeder Verkehrsverbund oder Verkehrsbetrieb hat ja heute eine App. Diese Systeme, die es jetzt schon gibt, haben natürlich ihre Funktionalitäten auch auf eine eigene App gebracht und damit jetzt auch eine Verbindung zu den Fahrgastinformationen, die man eben halt über alle Apps in Deutschland und auch im weiteren Raum in Europa abrufen kann. Kann also jetzt mit der App eines Anbieters kann ich eben mal diese Funktionen, über die wir gerade gesprochen haben, machen und ich bekomme darüber auch gleichzeitig natürlich die Fahrgastinformationen und diese Dinge, die jetzt von der App des Anbieters, des Verkehrsanbieters dargestellt werden oder angeboten werden, genauso. Somit dann kann ich mir überlegen, ob ich jetzt eine App nehmen will, jetzt die vom Anbieter dieses Systems, oder ob ich jetzt lieber die vom Verkehrsverbund habe. Oder ich habe natürlich auch das Problem, wenn ich jetzt regional nicht so immer praktisch unterwegs bin, sondern ich bin in ganz Deutschland oder in ganz Europa unterwegs oder noch weiter, dann habe ich natürlich in jeder Stadt einen neuen Anbieter, der jetzt mir da die Fahrgastinformationen liefert. Und da ist ja auch in Zusammenarbeit des DVBS und auch des DBSV natürlich über Jahre hinaus eine Lösung geschaffen worden, wo wir natürlich in Forschungsprojekten über eine Lösung nachgedacht und gearbeitet haben, wie kann man das denn machen. Es ist ja so, dass wir uns jetzt nicht während des Bewegens im Verkehr mit vielfachen Apps beschäftigen können. Und es gibt eine Lösung jetzt, wo man, die nennt sich Log-ID, das ist ja bekannt, das ist eine App, die aus Forschungsprojekten entstanden ist, an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und mit mehreren Projekten auch noch woanders. Und diese App bietet eben halt die Zusammenführung der einzelnen Apps. Man wird informiert über eine bestimmte App in dem Raum. Zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel Osnabrück. Wenn ich jetzt hier als Fremder nach Osnabrück komme, dann kann mir diese App, also Log-ID, könnte mir dann, wenn der Verkehrsverbund das dann mitspielt, mir ansagen, hier gibt's aber auch noch jetzt neben dieser App für die Fahrgastinformation auch noch die Möglichkeit, und man hat also wieder zwei Apps zu bedienen, die man eigentlich gar nicht hat, nämlich die Verkehrs-App hat ja nicht die Funktion, die wir eben schon besprochen haben mit der Ampel und mit der Baustelle und diese Dinge. Und die müssen ja irgendwo zusammengebracht werden. Und das macht Log-ID.
Das heißt, wenn ich Log-ID benutze oder mir lade, übrigens mal eben schnell, ich glaube, loc.id,
ja.
Wenn man das nämlich mit CK schreibt,
nein,
findet es der
genau Expo. So ist richtig, ja.
Also, wir schreiben auch in den Shownotes den genauen Link zu dieser App nochmal rein, damit das alle, die das hier hören, auch mal ausprobieren können. Es ist nicht, dass es so viele Städte in Deutschland gibt, wo das alles schon so ganz toll funktioniert, aber vielleicht haben sie ja Glück, vielleicht habt ihr ja Glück dabei. Also, Log-ID wäre zum Beispiel so eine App, die man jetzt nehmen kann. Die ist entstanden aus einer Zusammenarbeit von wem? Wer hat das Ganze eigentlich angetrieben? Du hast ja vorhin auch erzählt, es gäbe da inzwischen sogar eine DIN-Norm für verschiedene Sachen. Wie seid ihr da drauf gekommen, sich mal hinzusetzen und jetzt diese ganze Geschichte mal voranzutreiben?
Das ist eigentlich mehr oder weniger eine Initiative auch gewesen des DVBS und des DBSV. Und diese Aktion in Hamburg, die ich eben mal schon kurz erwähnte, die hat im Jahre 2006 schon begonnen.
Da gab es noch gar keine Smartphones.
Nee, Smartphone war noch out. Und da ging es darum, dass man solche Auffindepunkte machen konnte, beziehungsweise anzeigen konnte. Und man wollte dann eben halt auch, wenn das dann funktioniert hätte oder hat, wollte man natürlich auch den ÖPNV damit reinziehen, damit die Fahrzeuge besser gefunden werden konnten und auch die Ampeln dann entsprechend gesteuert werden konnten. Das war der Hintergrund. Diese Forschungsprojekte sind ja so besetzt, dass ein Teil der Mitwirkenden aus der Industrie kommen, ein Teil aus Forschung und Lehre, also von der Uni in diesem Fall, der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, und aus dem Anwenderkreis, in diesem Fall vom DBSV.
Dann hattet ihr so ein Gremium und hattet ein Forschungsprojekt und hattet eben noch keine Smartphones, sondern andere Vorläufertechniken. Als dann die Smartphones kamen und auch die Bluetooth-Möglichkeiten der Smartphones, war ja wahrscheinlich dann doch ein ziemlicher Sprung nach vorne, weil dann gehen ja auf einmal Sachen, die gingen vorher gar nicht. Man konnte ja nichts in 10, 15 Meter Entfernung einfach ansteuern vorher.
Genau, das war gar nicht möglich. Mit dem Einführen des Smartphones, in diesem Fall jetzt mit dem Apple iPhone, gab es ja erstmals dann die Möglichkeit, dass die Bluetooth-Signaltechnik so auf einer Ebene war, wo es sich doch zu überlegen ließ, können wir das überhaupt hierfür gebrauchen? Ist das sicher genug? Haben wir da genügend technische Möglichkeiten, das auch umzusetzen? Und natürlich sind hierdurch sofort auch Wünsche gekommen. Und das müsste ja noch, es war immer ein Wunschkonzert. Und da haben wir natürlich auch sehr viel zu überlegen gehabt, weil wir können uns ja tausend Dinge wünschen. Wir sind ja nicht beim Weihnachtsmann. Und die Industrie muss ja auch diese Dinge anbieten. Und da haben wir uns in diesem Zusammenhang dann einige Zeit später, ich bin ja für den DIN, für den DBSV auch unterwegs, doch Gedanken gemacht, um für diese Merkmale, für eine App, die jetzt für diesen Zweck eingesetzt werden soll, Normen aufzuschreiben, die auch von der Industrie dann auch geliefert werden können, auch mit dem Blick, dass es sicher genug ist. Man muss ja auch dann, wenn man es so weiterentwickelt, auch unbedingt daran denken, dass diese App ja nicht unbedingt von jedermann dann genutzt werden darf, weil sonst wird da auch Missbrauch mit betrieben und da werden ja dann spezielle Signale und Funktionen ausgeführt. Wenn ich mir so vorstelle, so Schüler, die das nett finden, die können ja mal eben mal die Ampel lauter machen lassen oder die können auch mal eben in der Baustelle da ein bisschen rumlaufen, damit das immer tickt oder irgendwas macht. Daraufhin ist dann eine Normung entstanden, wo jetzt auch die sichere Entwicklung solcher Lösungen ganz genau beschrieben ist. Und das war also ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Und da sind wir jetzt zurzeit natürlich an einem Punkt, wo wir diese Dinge auch genau nach dieser strengen Norm, die da entstanden ist, auch umsetzen und darüber wachen, dass jetzt die Anbieter dieses auch eben halt einhalten, wenn Apps konstruiert werden und dann eben auch eine Qualitätsprüfung stattfinden muss zukünftig für sowas.
Wie wird das denn angenommen von den Anbietern? Finden die das interessant oder sagen die dann, wir machen das nur, wenn ihr uns Unmengen von Subventionen beschafft, weil das ist ja alles viel teurer, als wenn wir es lassen würden?
Wir waren angenehm überrascht. Die Anbieter sind hochinteressiert. Und vor allen Dingen, was noch interessanter ist, die Kommunen sind hochinteressiert. Es ist positiv wahrzunehmen, dass gerade in der Ampeltechnik auch immer wieder von verantwortlichen Entscheidern gesagt wird, das ist eigentlich das, was wir brauchen, weil wir eine bedarfsorientierte Signalsteuerung haben müssen und es kommt gut an. Das ist ein gutes Zeichen, dass man eben auf dieser Schiene weitermachen muss, um jetzt auch möglichst viele Beteiligte und auch Betroffene vor allen Dingen einbezieht, damit man da auch jetzt sinnvoll die Sache weitergestaltet. Und da sind wir also total offen. Und da bin ich auch total offen. Und ich bin immer dankbar, wenn ich aus dem Anwenderkreis Informationen bekomme und dann diese Dinge auch weitergeben kann an die entsprechenden Leute, sei es die Deutsche Bahn oder sei es jetzt die Verkehrsverbünde. Wir haben ja ein riesiges Netzwerk, wo wir gerade als diese verantwortlichen Entscheider auch kennen und vor allen Dingen auch kontakten können. Und das hilft uns im Augenblick sehr, sehr weiter. Und wir brauchen eigentlich noch mehr Erfahrungsmeldungen aus dem Anwenderkreis. Und da würde ich auch gerne in diesem Kreis für werben. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt sagen, was wir genau brauchen und möchten.
Wenn ich jetzt als der ich bin, der hier in dieser wunderschönen kleinen Stadt am Rhein südlich von Köln wohnt und feststellt, oh, wir haben das alles gar nicht. Jetzt möchte ich zu meiner Oberbürgermeisterin gehen und sagen, bitte schaffen Sie das an. Was würdest du mir vorschlagen, was muss ich tun, mit wem kann ich die Stadt Bonn speziell oder auch, das kann auch jede andere Stadt in Deutschland sein, aber ich bin nun mal aus Bonn, Mit wem kann ich die entsprechenden Verantwortlichen hier in Kontakt bringen, dass die ein bisschen in Stimmung kommen? Wenn ich da als einzelner Blinder auflaufe, der mal wieder irgendwas Schönes Technisches haben will, dann habe ich ja noch lange kein Geld aus der Stadtkasse geholt. Also wie könnte man vorgehen? Es geht ja bestimmt einigen, die das hier hören, auch so, dass sie sagen, ja, ist ja alles toll, gibt's aber bei uns nicht. Wir wollen aber, dass es das überall gibt. Wo wenden wir uns hin? Mit wem müssen wir unsere Stadtmenschen in Kontakt bringen?
Ja, das ist eine gute Sache. Nämlich, wir dürfen ja jetzt vom DVBS und auch vom DBSV nicht den Fehler machen, dass wir uns irgendwelchen Firmen zuschlagen, wo man dann hinterher aus mitnehmen könnte, dass man da irgendwo abhängig ist. Und wir haben ein weiteres Projekt zurzeit laufen. Und zwar, das Projekt heißt Open Smart Mobility, die Smart Mobility Service GmbH. Das ist eine Gesellschaft, der gehören der DBSV und auch eben halt Vertreter aus der Industrie an und auch Entscheider aus dem öffentlichen Bereich. Diese Gesellschaft koordiniert jetzt das, was ich eben berichtet habe, mehr oder weniger, und bringt die Industrie insbesondere jetzt dahin, dass da was Vernünftiges entwickelt wird, beziehungsweise auch so, dass wir ein noch weiteres Auge drauf haben können und vor allen Dingen auch das prüfen können müssen. Da kann man natürlich jetzt erstmal sich über das gesamte System informieren. Da gibt es auch eine Webseite. Auf der Webseite kann man sich eben halt das Ziel dieser Gesellschaft angucken und da kann man auch sehen, von wem sowas dann auch schon angetrieben wird. Die Log-ID-App und das, was dahinter steckt, die kommt von RTB. Die Firma kennt ja jeder. Und da ist die auch halt zu ordern über dieses Sicherheitssystem, was ich eben sagte. Man macht sich da, man loggt sich da in das System ein mit einer E-Mail-Adresse. Und dann kriegt man Zugriff auf diese App. Die App ist kostenlos. Und dann hat man schon mal diese App für sich in Gebrauch.
Die Smart Mobility Services GmbH ist der Ansprechpartner, den man da nehmen kann. Wir werden das hier auch in den Shownotes verlinken, falls das die Menschen interessiert. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wenn ich jetzt so weit gehe, dass ich sage, meine Stadt soll das auch haben, wo gibt es denn ein gutes Beispiel? Kann man das alles irgendwo schon live besichtigen?
Ja, wir haben natürlich verschiedene Beispiele. Wir haben Log-ID ganz stark verbreitet in Oldenburg, hier in Niedersachsen. Wir haben hier bei mir in Georgsmarienhütte, ich wohne ja vor den Toren von Osnabrück, haben wir zwei gut ausgestattete Kreuzungen, die auch sehr schwer zu begehen sind von uns wegen aller möglichen Dinge, die da ist eine X-Kreuzung und neben der Kirche immer windig und viel Verkehr. Also es ist schon eine sehr schwere Kreuzung. Da haben wir Log-ID. Ja, es gibt Log-ID schon an zig Stellen, wo man schon die Sache anschauen kann beziehungsweise auch nutzen kann.
Wie wir gerade hören von Gerd Renzel, es gibt noch viele Dinge zu tun in Deutschland, um diese Systeme, die sich ja als sehr sinnvoll erweisen, auch jetzt auf großen Flächen einzuführen. Soweit ist das alles noch nicht, aber es gibt Perspektiven und die Industrie ist interessiert. Also wir hoffen mal, dass sich das weiter verbreitet. Gerd Renzel, ich danke dir für diesen Einblick in die derzeitigen Entwicklungen bei der smarten Mobilität. Vielen Dank.
Ich danke auch. Auf Wiedersehen.
Das war der DVBS-Podcast für heute. Mein Name ist Matthias Klaus.